Müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sei der Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Wir sind Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
Auch schon soweit, ne?
Ja, natürlich.
Ja, perfekt, dann ist ja alles gut. Guten Morgen, lieber Thomas. Hallo auch an alle da draußen.
Wunderschönen guten Morgen und ein kräftiges Wir holen den UEFA Cup und wir werden deutscher Meister.
Meister! Genau. Genauso. Also ich wollte, er hat hier schon so schön gesungen. Ich wollte aber natürlich noch eine kleine Triggerwarnung hier vorweg schicken für alle, die vielleicht mit Europa noch gar nichts so richtig am Hut hatten mit ihrem Verein, weil solche Hörer haben wir ja auch, gell? Es geht heute in unserer neuen Folge von Mir ist ein Gude, dem FUMS Fußballwelten-Podcast, nämlich um Europagefühle beim Fußball, Europaspiele und alles, was dazugehört.
Ne? Oder wie wir Dauerbrenner sagen, in Europa kennt euch keine Sau.
Ja, richtig.
Die Fangesänge gehen einem ein bisschen ab, so, ne? Merkt mal, das ist mir, ja, fällt mir gerade, wo ich so drin bin, das ist so ein bisschen was wirklich tatsächlich so.
Das stimmt.
Fehlt, ne?
Weißt du, woran wir das auch daheim merken? Also mein Freund und ich, wir sind da sehr gut drin, dann ständig auch solche Lieder irgendwie zu dichten auf alltägliche Dinge. Wir machen ja eigentlich Diät seit 1. Januar und haben neulich Nudelschinkengratin daheim gemacht. Und darauf kann man auch Fußballgesänge machen. Da haben wir nämlich dann die ganze Zeit gesungen, Nudelschinkengratin, Nudelschinkengratin. Und so geht es dann halt die ganze Zeit. Ja, richtig bescheuert. Ja,
sehr
es fehlt.
Schön.
Man sollte mal wieder ins Stadion gehen. Ob jetzt zu Hause oder in Europa. Ja, du warst. Erzähl doch mal, wie war's?
Ich war ja tatsächlich und dann war ich auch noch bei deiner Eintracht. Ne? Das ist ein bisschen gemein. Mhm, aber ja, ich habe einen Text drüber geschrieben für FUMS, aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern.
Ja.
Kennst du Fondant?
Ja.
Dieses Zeug, was man auf die Torte außen drauf macht, sodass sie richtig geil aussieht.
Ja, das ist das Zeug, was ich nachts auf Hochzeiten immer da noch esse, was eigentlich ja übrig bleibt, genau.
Ja, was auch eigentlich total scheiße schmeckt. Mm. Ne? Es sieht einfach nur verdammt gut aus, mm-hmm, obwohl man bräuchte es nicht wirklich, aber ja, es macht halt so einen normalen Kuchen zu was besonders Geilem. Und das ist Fußball mit Fans einfach. Ne? Mm. So, das funktioniert schon. Also die Eintracht da gegen Stuttgart, das war kein sehr chancenreiches, aber dennoch ansehnliches Spiel zweier guter Mannschaften. Mhm. Man konnte das wirklich im Stadion auch gut schauen. Es war total seltsam. Aber es hat halt einfach dieser Fondant gefehlt. Ne? So. Das ist alles so, weißt du? Mhm. Allein, dass ich ins Parkhaus reinfahren konnte. Ich möchte wirklich in meinem ganzen Leben nie mehr der Wichser sein, der ins Parkhaus fahren kann beim Spiel. Das ist, mir hat sogar dieser verdammte, viel zu lange Weg gefehlt. Mhm. Wir hatten es ja letztes Mal drüber, wo die illegale Bratwurstbude steht, wo der Fanschal verkauft wird. Und es war schon irgendwie, also ich habe ja bis zum kurz vorm Anpfiff gar nicht, hast du das Gefühl so, ja, da kommen halt noch welche, ne? Mhm. Also erst wenn das Spiel so richtig losgeht, denkst du dir, nee, da kommt doch keiner mehr. Es bleibt jetzt so.
Ja.
Und
wir halten mal fest, die Fans sind die Fondantdecke des Fußballs und
Fandant sozusagen. Der Fandant. Ja. Oh Gott.
Ja.
Die Wortspielhölle ist aufgegangen am frühen Morgen.
Super.
Ja, es war eine Erfahrung, die ich unbedingt mal machen wollte. Und auch tatsächlich nicht missen möchte, aber ich gehe nächstes Mal dann gerne wieder mit Fans, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich.
Ja, es war ganz witzig. Ich habe an dem Tag, ich war da total busy noch irgendwie mit Arbeit und habe dann auch erst die zweite Halbzeit geguckt. Und ich hatte dir ja noch gesagt, denk doch mal dran, mir ein Bild zu schicken. Und normalerweise vergisst man sowas ja immer. Also ich bin so ein Kandidat. Und dann kam so aus dem Nichts bei WhatsApp, ich gucke so schnell zwischen Tür und Angel aufs Handy und dann war da mein geliebtes Stadion. Da habe ich ganz kurz Schnappatmung gekriegt, das muss ich schon sagen. Also danke nochmal für den Schnappschuss.
Ja, gerne. Bitte für die Schnappatmung.
Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt. Laut UEFA soll ja die EM jetzt ohne Geisterspiele stattfinden. Also ohne Geisterspiele. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das ist wieder diese Demut, von der alle gesprochen haben, als die als die Saison wieder losging. Das muss die sein, die ist jetzt da gebündelt bei der UEFA in Päckchen angeschickt worden. Ja. Und daraus haben sie jetzt die Conclusio gemacht, wir spielen nur mit Zuschauern die EM.
Ja, dann können sie die, also wenn ich mir das aktuelle Geschehen hier so angucke, Impfstrategie und Co., dann können wir da wahrscheinlich dann so 2023, 2024 damit beginnen vielleicht. Oh Mann.
Ja, ja. Bevor wir da zum Europapokal kommen, eh noch mein Aufreger der Woche ist ja, dass Robert Lewandowski als Beispiel nur für einer von vielen jetzt, wenn er denn das zweite Länderspiel, wobei wir schon beim ersten Aufregerthema sind, ne, was nervt 2021 am meisten, fängt mit L an, nicht Lockdown, sondern Länderspielpause.
Findest du?
Es ist ja wirklich, also ich weiß nicht, was, mir fällt einfach nichts in meinem Leben ein, was unnötiger ist. Vielleicht noch Freunde, die Querdenker geworden sind. Und dann kommt aber echt schon die Länderspielpause.
Ja, das ist echt
und ey, das braucht doch wirklich keine Sau. Jetzt spielt Polen, spielt gegen Andorra das zweite Spiel. Und wenn der Lewandowski da mitspielt, dann muss er 14 Tage in Quarantäne.
Ja, ganz was toll. So ein Bullshit,
was ich ja,
oder?
Und dann verpasst er, also was ich ja grundsätzlich erstmal gar nicht so falsch finde, ich finde einfach, es sollte kein Spiel Polen gegen Andorra geben, jetzt in dieser Phase, weil die WM-Quali kannst du auch noch irgendwann anders nachholen. Ja. Lieber die Saison jetzt eine Woche früher beenden.
Ach, verstehe ich auch nicht.
Und dann, wenn noch Zeit ist, als Vorbereitungsspiele auf die EM von mir aus Polen gegen Andorra machen, wenn der ganze andere Schüssel durch ist. Auf jeden Fall, wenn er da mitspielt, das zweite Spiel ist es, dann muss er in Quarantäne, verpasst das Spiel gegen Leipzig. Und
was
ich glaube noch.
Echt mies wäre eigentlich auch, ne? Weil ich meine.
Ist auch das einzige Bundesliga-Team, gegen das er noch nicht getroffen hat.
Ja.
Verpasst das zweite Spiel dann noch danach und das gegebenenfalls Viertelfinale in der Champions League-Hinspiel. Also, das steht ja alles in keiner Relation mehr. Und es macht einfach und es geht ja nicht nur um ihn, das ist ein Beispiel, ein besonders krasses Beispiel, weil es auch eben Andorra ist, wo ich sage, gut, da kannst du vielleicht auch einen Piatek spielen lassen. Aber der soll ja auch der Hatter nicht fehlen. Also, die Hatter hat jetzt, glaube ich, auch Besseres vor, als einen Spieler nicht spielen lassen, weil er gegen Andorra stürmen musste. Und das ist ja, also, das ist so wild und so planlos.
Das ist wirklich verrückt, ne? Ja.
Was talking about planlos und unser Thema, hast du dich schon mit der Conference League befasst? Oder guck mal als Eintracht-Fan nur noch auf den Champions League-Modus.
Also ich sag dir mal ganz ehrlich, ich nehme das Wort Champions League schon nicht mehr so gern in den Mund, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob ich noch dran glaube, weil es ist ja jetzt, also doch, ich glaube da natürlich gern dran, weil ich versuche immer positiv zu sein und optimistisch, aber jetzt kommen ja halt gerade so die schweren Wochen, ne? Und jetzt holst du halt auch nur deinen Punkt in Leipzig und gewinnst dann nicht ganz selbstverständlich und mal gucken, wie das weitergeht. Was völlig in Ordnung ist, alles gut gegen Leipzig nicht zu gewinnen, ne? Wir hätten da auch verlieren können und so weiter, aber man muss dann einfach realistisch bleiben und ich bin froh, wenn wir in die Europa League kommen, worauf ich aber keinen Bock habe und da kannst du auch gerne den Hörern auch nochmal erklären. Ich habe mich vor einigen Ausgaben unseres Podcasts mal mit der Conference League befasst. Das ist ganz neu und so richtig arg viel weiß man. Also hat man darüber jetzt auch noch nicht richtig breit getreten worden in Medien, so nach meinem Empfinden, jedenfalls vor einigen Wochen noch nicht. Ja, irgendwie ein neues Turnier am Start. Und ich glaube, das ersetzt doch, was vorher, glaube ich, die Quali für die Europa League war, ist jetzt Conference League. Ist das richtig?
Ja, so ganz kapiere ich es ehrlich gesagt.
Ach, Gott sei Dank.
Also als Bayern-Fan musst du dich damit ja auch nicht beschäftigen.
Ja. Prätentiöser Satz hier schon nach 8 Minuten.
Ja.
Herrlich.
Ja. aber es interessiert, also so blöd es klingt, es interessiert mich halt auch gar nicht. Wenn ich Max Kruse höre, der sagt, also Euroleague spiele ich gern, aber diese Conference League soll dann jemand anders spielen, wenn wir mit Union da hinkommen. Also wenn sich ein Bundesligaspieler schon nicht mehr dafür interessiert, dann brauche ich es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich find's irgendwie, ja, weißt du, in den 90ern hat Franz Beckenbauer mal gesagt, der UEFA Cup ist der Cup der Verlierer und hat diesen Wettbewerb in Deutschland für 20 Jahre verbrannt damit.
Ja, das stimmt, das ist wohl wahr.
Und das ist wirklich so, ne?
Ja,
der hat, und dann die Bayern haben dann 96 war es, glaube ich, das Ding auch gewonnen und selbst da hat irgendwie mit Beckenbauer als Interimstrainer, glaube ich sogar, selbst da hat dann irgendwie jeder nur zynisch von, naja, jetzt habt ihr halt den Cup der Verlierer geholt und damals war es echt noch eine sehr gute Leistung auch für die Bayern, diesen Cup zu gewinnen. Und also das ist jetzt für mich dann so, die Idee ist ja gut, dass halt einfach auch eine Mannschaft wie Union Berlin mal europäisch spielen kann.
Ja.
Also das Team des Masip David halt irgendwie auch dann mal 2-3 Runden spielen kann, vielleicht sogar. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber am Ende läuft es halt wieder darauf hinaus, dass dann irgendwie Liverpool nach einer mittelmäßigen Saison da mitspielen muss und dann mit einer C11 dich wegfiedelt als Union Berlin. Mhm. Und weil es irgendwie doch, weil es Geld gibt halt. Also, boah,
ich. Ja, also ich denke halt auch einfach, wieso noch? Also für mich sieht es jetzt auch so aus, ne? Die schreiben das hier, steht auch im Wikipedia-Beitrag hier schön, es soll nach UEFA Champions League und UEFA Europa League der drittwichtigste Kontinentalwettbewerb in Europa sein, wo ich mir denke, ja, es ist halt auch einfach wieder eine Werbefläche für Sponsoren. Ja, also das ist einfach, ich weiß auch gar nicht, braucht denn so ein Fußballgeschäft, was haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, sowieso in logistische Planungsherausforderung ist jedes Jahr aufs Neue und so weiter, ne? Da musst du ja immer sehr, und dann, ne, hast du die Länderspielpausen, worüber wir eben schon uns beklagt haben, und dann haben wir hier noch ein Cup und da noch ein Turnier und dann kommen die Freundschaftsspiele in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, wo soll das noch hinführen, so, weißt du?
Ja, ich würd mir halt wünschen, also rein nostalgisch gesehen, natürlich wird es nie kommen, aber ich möchte jetzt mal kurz eine nostalgische Minute hier loslegen, dass der Europapokal wieder ein Modus wird, der so gespielt wird, wie der Pokal auch heißt. Das heißt, die Landesmeister spielen im Landesmeisterpokal und spielen dann auch einfach gegeneinander und der Bessere gewinnt und kommt weiter, der Schlechtere scheidet aus. Mhm. Und die restlichen spielen den UEFA Cup. Mhm. Und die drunter können von mir aus auch irgendeinen Cup spielen, der sie berechtigt dann das Jahr später UEFA Cup zu spielen, also so eine Art UI Cup, den gab es ja auch mal. Mhm. Also es gab ja eine Zeit, das muss ich kurz reingrätschen.
Ich wollte sagen, möchtest du uns jüngeren Zuhörer mal abhören oder auch Podcast-Hosts, weil man könnte da mal so einen kleinen Abriss machen, wie sich das überhaupt so entwickelt hat, weil das ist, ich merke gerade schon, ich habe Mühe zu folgen.
Der UI Cup war ein Quali-Modus für den UEFA Cup, also so wie es, zeitlang musste ja auch das Team 4 in Deutschland sich für die Champions League erst qualifizieren, da gab es ein K.O.-Spiel. Und wenn du nicht gewonnen hast, bist du halt rausgeflogen warst in UEFA Cup, was ja auch schon wieder dieses Cup der Verlierer-Image geprägt hat. Und die Tatsache, dass du heute als Gruppendritter in den UEFA Cup kommst, also in die Europa League kommst und dort dann aber Mitfavorit bist, wertet ja auch die Euroleague ab. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich drüber aufregen könnte. Mhm. Wenn ich zu schlecht bin, irgendwo weiterzukommen, dann sollte ich nicht woanders drin bleiben, finde ich. Also dann nehme ich doch, ich meine, die Eintracht ist ja auch gegen, ich glaube, Chelsea ist damals ja auch Dritter in der Gruppenphase gewesen.
Ja.
Aber ich spanne gerade drei Bögen auf und weiß schon gar nicht mehr, was ich eigentlich machen wollte. Der UEFA Cup war eine Vorqualifikation für den UEFA Cup. Und da haben dann quasi Teams nach dem letzten Spiel, also wenn jetzt zum Beispiel ein Team ins Pokalfinale gekommen ist, haben die danach 2 Tage besoffen gefeiert und dann mussten sie das erste UEFA-Cup-Spiel spielen, so ungefähr vom zeitlichen Rahmen her war das. Also der Sommer war damals irgendwie komplett durchgetaktet mit UEFA-Cup-Spielen, so wie der Winter mit Hallenturnieren zugetaktet war. Also man hat sich damals auch damals gab es noch nicht 55 Saisonspiele, aber es gab halt den UEFA-Cup und es gab die Hallenpokale und da war hast du auch das ganze Jahr mit Fußballspielen beschäftigt.
Das stimmt.
Und da hast du halt wirklich gegen diese Teams gespielt, die man jetzt dann wahrscheinlich nur kennt von dieser Conference League, wenn sie ja mal losgeht. Also die Vororte von den Teams, die man schon gar nicht aussprechen kann, wenn man in der ersten Runde im UEFA Cup, sage ich jetzt mal, spielt. Also es ist ja
also
diese ganze Modi-Verwirrung da, die tut mir echt ein bisschen weh teilweise. Und da bin ich echt schon alt genug, um so nostalgisch zu sagen, ich wünsche mir die gute alte Zeit zurück, wo Bayern auch in der Champions League oder im UEFA Cup in der ersten Runde ausscheiden konnte gegen ein Team wie Norwich City. Und das ist ja passiert. Also es ist ja nicht an Hahn herbeigezogen.
Krass, ne?
Also, Du kennst diesen erste Runde K.O.-Modus gar nicht mehr, oder?
Nee, ich wollte gerade sagen, also ich habe mal heute Morgen nachgeschaut. Ich glaube, das hat wann wurde denn das umgestellt? Also schon vor also
92 vielleicht, ich weiß es nicht.
Ich meine, es wäre 98 gewesen. Also zumindest, oder es gab dann da nochmal eine neue Reformation irgendwie der Sache. Auf jeden Fall war da das so der Modus, wie wir ihn heute kennen, den gibt es wohl, glaube ich, seit 98. Und ich meine, da war ich 8 Jahre alt. Wir haben es ja schon oft gehört, da war ich erst mal im Stadion, so mit 7, 8. Da, und Eintracht hat da auch keine Rolle gespielt. Von daher kenne ich es also wirklich gar nicht anders. Also
Champions League gibt es seit 92, 93, wurde aber offenbar damals tatsächlich noch mit 2 Vorrunden gespielt, wo auch schon die großen Teams dabei waren. Und dann gab es noch Gruppenphase. Also dann kamen die letzten acht kamen in eine Gruppenphase. Und dann haben sie so festgestellt, Moment, wir können doch einfach auch 32 Teams Gruppen spielen lassen und dann die K.O.-Spiele machen. Weil dann haben wir einfach das Zehnfache an Spielen. Ja, also damals waren sie noch so frech und haben einfach aus 64 Teams erstmal 8 gemacht oder aus 32 Teams erstmal 8 gemacht. Krass. Und dann nochmal schnell Gruppe gemacht, wo dann die beiden Gruppensieger im Finale tatsächlich waren. Und also das ist ja alles.
Und darüber entscheidet dann einfach die UEFA und es wird dann so gemacht. Ist es richtig? Ja, ne?
Genau.
Ja.
Ja, ist ja ein UEFA-Turnier, also die können,
ja,
also wenn ich,
machen ihre
wenn ich
die Regeln halt, ja.
Wenn ich die Ortsmeisterschaft in Eichenbühl ausrichte, dann kann ich auch sagen, hier fünf Leute auf dem Feld, ein Torwart und davon maximal 2 Aktive. Also das ist schon okay, aber dieses ständige Geändere und dieses ständige, ach, ich weiß es nicht.
Ich fühle mich da auch so total lost, also ich weiß auch, selbst wenn die Eintracht jetzt, also kann man nicht dann auch peinlich finden, aber selbst wenn wir jetzt wieder Europa-Cup machen würden, ja, wie wir es ja auch 2018 hatten und so, ich würde dann trotzdem wahrscheinlich vorher noch dreimal irgendwie daheim hier bei mir die Männer fragen, ja, was, wo müssen wir jetzt, wie, was sind wir jetzt irgendwie qualifiziert, was ist denn jetzt Gruppenphase und wie viele Spiele sind es jetzt und ja, man kommt dann schnell wieder rein, weil man ist dann ja in seinem Europamodus, wenn man da dann aktiv mitspielt, aber frag mich jetzt bitte nicht an einem Dienstagmorgen außerhalb von irgendwelchen Europaspielen, wie genau das alles läuft, also ja.
Ja, aber da geht's ja schon los, dass ihr damals im Pokalfinale nach Europa gekommen seid, weil ihr gewonnen habt.
Genau.
Und es war ja all die Jahre noch so gewesen vorher, dass du als Verlierer auch nach Europa gedurft hast, weil wenn der Gewinner Meister geworden ist oder in die Champions League gekommen ist. Also
genau,
das ist so wild.
Das erinnere ich mich auch. Ich meine, wir haben ja auch mal da mitspielen können, weil wir damals gegen, war das nicht so? Als wir gegen Bayern
auch,
genau,
ne?
Haben wir gegen Bayern verloren. Und weil aber Bayern ja sowieso irgendwie Meister war und sich qualifiziert hatte, waren wir dann irgendwie, ach, keine Ahnung, ja, so. Ne?
Ja,
waren wir
dann
da
so.
Auch drin, genau. Und
das war so und
dieses
das
Mal, als
geändert.
Wir beim letzten Mal reinkamen, war es ja nicht durch unsere Liga-Platzierung, sondern dadurch, dass wir den DFB-Pokal gewonnen hatten oder so.
Genau.
Weil,
ihr seid ja als Eintracht damals in der Tabelle so am Hin- und Herhüpfen gewesen.
Genau, ja.
Und habt dann aber am letzten Spieltag gegen Bayern so deutlich verloren, dass ihr rausgeflogen
genau.
wärt quasi.
Ja.
Weil Stuttgart irgendwie auch
da
in München noch gewonnen.
Haben wir uns auch
gewonnen.
So geärgert.
Also, ja. Und dann habt ihr einfach mal das frechtes Pokalfinale gewonnen.
Genau, wo auch eigentlich ja keiner mit gerechnet hat. Genau, da hat nämlich dann Stuttgart noch so geil gespielt und dann waren wir echt enttäuscht.
Das war ja so ein bisschen der, ja.
Und ich weiß noch, wie wir da im ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, wo wir da alle Dämme gebrochen sind und wir standen da im Stadion und haben halt erstmal den DFB-Pokal-Sieg gefeiert, wie als wenn es keinen Morgen gäbe. Und dann guckt mich irgendwann nur mein Kumpel Lennart an und es war halt auch einer, der hat übrigens geheiratet und ist, glaube ich, sesshaft geworden und auch ist nicht mehr so böse unterwegs, aber damals halt noch so ein richtiger Chaot, ne? Und auf einmal fing der an zu heulen und packt uns alle und meint, ey Leute, wir spielen jetzt doch Europa. Und wir alle das erstmal gar nicht geschnallt, ne? Also voll geil, das war dann so mitten im Jubel kam dann das auch noch dazu, dann sind wir wieder alle ausgerastet, also völlig verrückt. Ja, das hat man manchmal nicht alles gleich auf dem Schirm.
Was ja so ein bisschen den Kreis zum VfB Stuttgart schließt, die ja am 34. Spieltag damals schon in der Kabine gefeiert haben.
Oh ja, ja.
Und dann glaube ich auch nicht so Spaß hatten an diesem Finale.
Gar nicht so arg. Das stimmt, da gab es auch die geilen Videos aus der Kabine, wie die gefeiert haben. Was ja auch total sympathisch ist, kann sich dann aber halt auch noch rächen und dann ist es peinlich für einen Profi, ne?
Ja.
Irgendwie, ja.
Bevor ich zu ein paar Klassikern komme und du vielleicht auch ein paar Geschichten erzählst, möchte ich einen, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, dann nehmen wir es doch an, wir machen es doch anders. Ich möchte meinen Lieblingsverein im Europapokal mal kurz droppen.
Ja.
Das ist der F91 Düdelingen.
Was?
Sag dir das was. Also,
nein.
Du bist doch Düdelingen. Also bitte, du wirst doch Düdelingen kennen.
Das klingt fantastisch.
Ja,
ich
ja,
möchte
natürlich.
Da mal hin, wo ist denn Düdelingen?
Düdelingen ist in Luxemburg und Düdelingen hat zum Beispiel mal Red Bull Salzburg in der Champions League Quali rausgekickt.
Geil.
Was mich zur nächsten Geschichte bringt, also F91 Dudelin spricht man es, glaube ich, aus. Ich weiß es auch, glaube ich, gar nicht, aber das ist so für mich so dieser Inbegriff von Europapokalteams, diese Kleinen, und das macht ja den Europapokal auch so ein bisschen aus, dass die Kleinen irgendwie was leisten können, mit dem keiner gerechnet hat. Und in dem Fall kommt natürlich hinzu, dass Red Bull Salzburg, glaube ich, über Jahrzehnte gefühlt die Quali verkackt hat. Und das ist ja einer der größten Running Gags der Fußballgeschichte, dann war, dass die nicht drin in die Champions League kommen. Und die sind dann aber auch einmal reingekommen, weil einfach nur keine Quali gespielt werden musste. Also das war ein Ausnahmejahr und dann waren sie plötzlich drin. Und das war irgendwie... Nee, geil war das, das war nicht geil.
Natürlich, aber weißt du, wenn du jetzt schon sagst, ja, da war, glaube ich, irgendwie, da musste keine Quali gespielt werden, da war irgendwie dann so ein Ausnahme. Ja, also kennt ihr dieses GIF, was ich an der Stelle dann immer sehr gern benutze, wo Winona Ryder irgendwie, die sind für Stranger Things irgendwie ausgezeichnet wurden und die steht da auf der Bühne und macht, guckt ganz blöd so die ganze Zeit hin und her und so matte Formeln schwimmen um ihren Kopf rum. So fühle ich mich gerade. Total geil.
Ja, also die haben wirklich aber auch gegen Teams wie Dudeling und so, das waren nicht immer schlechte Teams, aber die haben es halt einfach auch verkackt. Die hatten einfach eine gute Truppe, die haben auch wirklich guten Fußball gespielt, sind dann auch in der Euroleague, wo sie ja trotzdem hin durften, auch immer ganz gut unterwegs gewesen. Aber die haben es halt einfach über ein Jahrzehnt lang verkackt, in die Champions League zu kommen. Und das war so über 3-4 Jahre auch mein liebster Fumms-Tweet. Ich habe immer schon alles vorbereitet gehabt und musste nur noch auf Absenden drücken. RB Leipzig, also RB Salzburg verkackt die Quali, hat mehr Tradition als RB Leipzig. Das ist einfach wirklich so.
Ja, stimmt, aber dann im Falle echt böse. Ja. So, das gefällt dir, gell, so Vergleiche. Findest du gut.
Ja, natürlich. Ja. Und irgendwann war es halt so, dass dann die ganzen Teams nicht mehr in den Tweet gepasst haben, obwohl Twitter schon die Zeichen verdoppelt hat. Also ich glaube, das wurde nur getan, dass ich weiter über Salzburg twittern kann. Ja. erzähl du mal ein bisschen Europapokal. Was verbindest du mit dem Thema Europapokal?
Boah, also ich verbinde damit zuletzt eigentlich so die, ich sag mal so, dass sich das Image von Eintracht Frankfurt auch so auf einer ganz anderen Bühne mal komplett gewandelt hat. Und es hat total gut getan, sich da irgendwie 2018, 2019 mal so der Welt zu präsentieren. Was ja natürlich halt irgendwie auch, muss man sagen, nicht nur auf die geile Spielart zurückgeht, sondern darauf, wie wir Fans auch da das ganze Thema unterstützt haben und gelebt haben. Das hast du ja irgendwann auch gesehen. Am Anfang wurden die Spiele, glaube ich, auch noch nicht irgendwie so krass im Fernsehen übertragen und irgendwann liefen die halt dann irgendwie bei RTL Nitro und so weiter, ja. Es kam mir so vor, als ist man auch als Außenstehender total froh, wenn Eintracht Frankfurt da weit mitspielt und man einfach noch mehr von diesen, wie es ja genannt wurde, magische Europapokalnächte da zu sehen gibt. Und das hat mir total gut getan, weil ich, ne, als Fan, ne, hast ja sowieso, klar, die Vereinsbrille auf, aber du weißt ja sowieso schon, was du für ein geiler Haufen bist. Und dann sieht's plötzlich die Welt so gefühlt, ne, oder zumindest Europa. Und es hat so gut getan, ne. Dann auch, was haben wir uns in den ganzen WhatsApp-Gruppen auch die Schlagzeilen aus England und sonst wo herumgeschickt, wenn dann über das kleine Team aus Frankfurt geschrieben wurde, ne. Was dann kein kleines Team mehr war, das war richtig geil. Ja, und ich muss echt sagen, da hat einfach bei allen Spielen immer alles gepasst. Und das ist auch so. Ich habe gestern eine kleine Umfrage auch noch bei mir bei Instagram gemacht und die Leute mal gefragt, warum Europapokalspiele irgendwie so besonders sind und was ihnen da so in Erinnerung bleibt. Und da geht es einfach auch nicht nur um die 90 Minuten, sondern um das ganze Abenteuer. Und das kann ich halt auch nur bestätigen. Dieses, man plant dann da möglicherweise ja auch länger als einen Tag hinzufahren, ne? Ich weiß, auf Zypern haben sich auch genügend Leute, die ich kenne, da eine Finca genommen und sind noch eine Woche geblieben. Und so, das alles nur, weil dich deine Eintracht plötzlich so hinführt irgendwie, ne? Ich meine, klar, du Urlaub kannst du immer machen, aber ich war auch schon, kann ich ja dann auch noch erzählen, dass ich auch schon Spiele gesehen habe, die jetzt gar nichts mit der Eintracht zu tun hatten, einfach weil ich mal international Fußball gucken wollte, ne? Wie es ja Hopper auch machen. Wenn du dann aber plötzlich halt doch dein Team dort sehen kannst, ist es einfach ein Traum. Und so ganz spontan, ich war zweimal auswärts mit der Eintracht, nur häufiger klappte leider nicht, weil es auch ganz schwierig ist, da Karten zu bekommen. Das ist leider ein echt mieses Thema immer. Ich war in Bordeaux damals und bei Inter Mailand und das war natürlich was Besonderes da.
Oh, sehr
2019,
schön.
Ja, das war schon richtig krass. Also so, wenn du dann da hinfährst und die Fahrt war ein Traum, wir hatten echt Kaiserwetter bis unten und wir mussten jemanden noch in der Schweiz abholen und das war alles wirklich so malerisch und sind da ja auch durchgefahren und dann hast du da die Bergkulisse, fährst durch den Schnee, dann wird es immer schöner und dann kommst du in Italien an, da war dann schon im März richtig schönes Frühlingswetter und dann stehst du vor diesem San Siro-Stadion und denkst so, Alter, krass, dass ich überhaupt dort sein kann und dass ich da später die Eintracht sehe, das war völlig unreal irgendwie. Stimmung natürlich auch echt richtig krass am Überkochen. Ja, und dann hat auch das Ergebnis gepasst.
Das kommt auch noch dazu, ja. Aber ich finde auch, dass einfach, ja, Bayern ist ja eh so, was Stimmung angeht, so ein Ding, das man gerne aufs Brot geschmiert kriegt. Aber wenn Europapokal in München ist und es ist ein K.O.-Spiel, da brennt die Hütte da auch. Also da können die Leute lästern, wie sie wollen, aber ich war bei K.O.-Spielen gegen Real Madrid und das fühlt sich schon eher an wie ein sehr lebendiges Eintracht-Spiel und nicht wie ein langweiliges Bundesliga. Also natürlich ist es auch was Besonderes für Bayern-Fans. Und,
natürlich.
Und es ist halt auch so, dass zu einem Mittwochabendspiel einfach nicht so viele Touristen kommen wie zu einem Samstag 15:30-Spiel, ja, wo du halt einfach sagst, hier, ich besuche mal München und organisiere mir mal für überteuertes Geld eine Bayern-Karte. Mm. Und dann hocke ich da drin mit meiner Fanshop-Tüte und gucke mir das halt mal an, weil das so ein Bucketlist-Ding ist. Mm. Das, oder die Familie mit zwei Kindern kommt halt und die kommt halt dann Mittwochabend nicht. Und da kommen wirklich Leute, die ja wollen dahin, die wollen das Spiel sehen und die wollen die Bayern anfeuern. Und da habe ich echt schon wirklich tolle, magische Abende erlebt. Und ein Beispiel war einfach Real Madrid gegen Bayern, als Römer Kai das schnellste Tor der Champions League-Geschichte geschossen hat. Also da ist dieses Stadion auch einfach explodiert. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf Frankfurt gegen Stuttgart mir nochmal kurz so diese ganze Choreo-Geschichte reingezogen von eurer Europapokalsaison. Und also es gibt diese, ich glaube, Benfica war es, dieses Heimspiel, da gibt es ein tolles Video, wo einfach auch die ganzen Fans, die ganzen Spieler bei der Aufstellung so gefilmt werden, die ja eigentlich immer total unbeeindruckt dastehen. Mhm. So. Mhm. Du denkst ja immer so, das ist wie so diese Boxer bei diesem Stare-Down, die wollen sich so nichts anmerken lassen, was gerade passiert. Und da hast du einfach gesehen, es geht nicht. Die haben sich umgeguckt wie kleine Kinder.
Wie kleine Schuljungs, ja. Ja.
Also du hast auch bei den Porto-Spielern gesehen, Alter, hier, bei den Bordeaux-Spielern, Lissabon, Benfica, sorry.
Genau.
Bei den Lissabon-Spielern gesehen, fuck ey, das wird nicht gut heute.
So. Das kann also, ich, ja. Kann
und
nicht gut werden.
Es war einfach dieser Hashtag 12 gegen 11, der hat einfach sehr gut gepasst da zu dem ganzen Thema. Ja. Und es war einfach, also gerade zu Hause, aber auch auswärts, war es einfach gefühlt war die Eintracht da mit 12 Mann unterwegs und das nötigt mir sehr viel Respekt ab. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das noch möglich wäre und das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach auch nur eine logistische Sache, wenn ihr mal 5-6 Jahre am Stück so Europapokal spielen würdet, ob da immer noch 15.000 Mann. Also gar nicht, wie gesagt, gar nicht böse gemeint. Ich glaube, irgendwann haben die Leute auch einfach kein Geld mehr und auch keine Resturlaubstage mehr und haben vielleicht auch ein Leben daneben.
Richtig, weil also eine Sache muss man ja mal sagen, das ist bei uns halt wirklich so, die klar, ne, bei jetzt gerade bei den Europa League Choreos, die waren ja wirklich auch sehr, zum Teil sehr aufwendig, weil das ganze Stadion auch irgendwie da bei ein, zwei Choreos ja das ganze Stadion irgendwie benutzt wurde und nicht nur die Kurve. Und da wird trotzdem sehr, sehr viel in Handarbeit gemacht. Also da werden dann Fähnchen geklebt oder allein das Ganze zu planen. Und dann muss da ja auch jemand am Tag vorher oder in der Woche vorher ins Stadion. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass uns auch der Verein Eintracht Frankfurt da so entgegenkommt und das Ganze unterstützt, dass dann halt auch Jungs nach der Schule kommen können oder wenn sie sich Urlaub genommen haben und dann das Stadion halt vorbereiten und so und was da wirklich für einen Aufwand betrieben wird. Dann, wenn du schon am Parkplatz irgendwie ankommst, irgendwo sind immer Leute, die dir einen Flyer zum Choreo-Ablauf dir in die Hand drücken. Das muss geschrieben werden, das muss gedruckt werden, die Leute müssen positioniert werden, dass sie jedem Fan sowas in die Hand drücken. Das sind alles, mögen alles Kleinigkeiten sein, aber in Summe ist es halt ein riesen Aufwand und umso schöner finde ich, wenn dann halt auch mal der Verein oder eher einzelne Spieler, das gibt es häufiger, dass die dann halt auch den Ultras spenden für eben die Choreos, ne, dann laufen bei uns auch immer, also ich spende da auch jedes Jahr, jetzt ja natürlich irgendwie, ne, sowas schläft dann auch ein, wenn du halt nicht ins Stadion gehst, ich weiß gar nicht, ob aktuell da Leute was spenden, so für Choreo-Spenden. Stehen dann immer die, und das ist auch süß, das sind immer die ganz Jungen von den Ultras. Ich sage immer so, ich glaube auch so die Art Anwärter, ne, die müssen halt dann auch so die Drecksarbeit machen. Das ist da schon, glaube ich, ganz gut geregelt.
Die Prospects, wie wir Sons of Energy Schauer wissen.
Genau, die Angels-Mitglieder oder Sons of Energy-Gucker, die wissen. Die Prospects, genau, und die stehen dann da mit wirklich so Kästchen, die selbst gebastelt wurden noch. So, ne? Also alles nicht so Premium-Top organisiert, aber dann am Ende doch, also, ne, also Wahnsinn.
Das sind die Dinger, die Kinder eigentlich mitkriegen an Weihnachten, damit sie was für Caritas von dem Taschengeld reinschmeißen, genau, oder? Die werden da missbraucht, genau, für Eintracht spenden.
Ja. Da kommt dann mal ein Sticker drauf, irgendwie alles außer Frankfurt ist scheiße und dann steht man da mit der
Abstand. ihr seid dann quasi die Sons of Energy, weil ihr so
genau,
gut supportet,
Energy.
Ja?
Ah, das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Jetzt habe ich aber natürlich total einen Faden verloren. Ach, es ging darum, ob wir sowas dann noch weiterhin machen.
Ja.
Ich glaube, tatsächlich ist es dann einfach auch eine Geldfrage. Und ich meine auch so ein bisschen rausgespürt zu haben, dass man, also weil am Ende war auch die Erwartungshaltung von den anderen Fans, also von den Fans, die quasi jetzt erst so ganz neu dazugestoßen sind. Ich will sie nicht unbedingt Erfolgsfans nennen, aber eben so diese Event-Fans, ja. Da war dann die Erwartungshaltung auch so riesengroße von wegen, ja, was gibt's denn wieder für eine Choreo und was habt ihr euch diesmal überlegt und so. Und ja, auch einmal musste eine Choreo, wurde am Spieltag selbst ganz spät noch abgesagt von der Polizei. Und da war dann so, also die Wut richtete sich bei den Fans, die das nicht mitbekommen haben, nicht gegen irgendwie die Polizei, die auf wirklich unsinnige Weise das ganz spät verhindert hat, sondern so von wegen, ey, ihr Ultras, nehmt euch mal nicht so wichtig, warum baut ihr jetzt die Choreo ab und so. Da waren dann die anderen Fans so wütend, wo ich mir gedacht habe, Alter, ihr habt keine Ahnung, was da eigentlich dahinter steht.
Und die Ultras, ich habe nicht 56 Mark bezahlt, dass ich die Choreo nicht sehen darf,
genau,
okay?
Genau. Und das ist die Haltung, auf die hat man halt in Frankfurt so gar keinen Bock, und zu Recht auch. Und dieses Ultras-Thema mit den Choreos, das macht man jetzt auch nicht irgendwie für den Fernsehzuschauer oder eigentlich auch nicht unbedingt für die Spieler, sondern um sich in dem Fankulturen-Wettbewerb ja auch zu positionieren und zu zeigen, ey, Alter, guck mal, keiner pisst uns an, wir können das schon besser als der Rest und so. Und darum geht es auch ein bisschen. Und ich glaube, der Effekt würde sich dann ablutschen, wenn du das halt jedes Spiel durchziehst, wenn du 5 Jahre in Folge im Europa League machst, ne? Aber bei besonderen Partien, wenn es dann vielleicht auch um Fanlager geht oder um, vielleicht ist es auch oft mal, wenn irgendwelche Themen gerade so am Schwelen sind, auch auf politischer Art, dass dann wird mit Sicherheit Eintracht Frankfurt auch oder die Fanszene wissen, was sie da dann zu tun hat. Und da wird es mit Sicherheit auch immer noch Überraschungen geben, aber nicht so mit dem Druck, wir müssen jedes Spiel irgendwas Geiles reißen für unsere Eventfans und fürs Fernsehen. Also so ist es, wird es nicht sein.
Das ist übrigens so eine Sache mit diesen Choreos, die der FC Bayern auch nicht verstanden hat, leider. Das ist ein großen Unterschied gibt zwischen einer Agentur, die das mit auf Kosten des Vereins macht, und einer Choreo, die sich Fans in mühseliger Kleinarbeit zusammengespart haben und über Wochen irgendwie durchgeplant haben. Du merkst es einfach, ja. Es gibt, ich war bei Bayern gegen Liverpool da beim Rückspiel, wo es die legendäre Figmas-Choreo gab. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja. Scheiße.
Und das ist einfach, du hast halt da gemerkt, da hat irgendein PR-Büro am PC den Plan vom Olympiastadion gehabt und hat dann so eingegeben, ah ja, jetzt müssen wir da und da, und dann steht da Packmas drauf. Und das ist einfach nicht, das heißt, es gab ja auch von Bayern wirklich legendäre Choreos in der Champions League und so, und es gab auch Rückspiele gegen, es gab mal ein Rückspiel gegen Porto war das, wo sie das Hinspiel 3-1 verloren haben und dann das Rückspiel, glaube ich, 6 oder 7-1 gewonnen haben, wo es auch dann so eine Immer-dran-Glauben-Choreo gab, und das war auch unfassbar geil. Also da ist die Südkurve eigentlich gut, und da finde ich es auch total schade.
Ihr habt auch eine gute Fanszene, auf jeden Fall.
Ja,
deswegen
absolut.
Ist es dann umso tragischer, dass es dann noch dazu kommt, dass so Agenturen irgendwie, ne, das eine Stadion-Choreo planen.
Ja. Aber diese Fanszene schreibt halt auch ein Banner, auf dem steht, dass halt am Katar-Geld Blut klebt, und das ist halt dem Verein ein Dorn im Auge, und dann wird halt auch lieber eine PR-Agentur für 15.000 Euro bezahlt, als den Ultras zu sagen, hier, kommt 2 Stunden früher ins Stadion, wir sponsern irgendwie euch 5.000 Euro dazu, macht was Geiles. Das ist halt schade, das verstehe ich nicht, und das ist halt, weil Bayern ein durchgestyltes Produkt sein muss, und das ist halt die Eintracht noch nicht, und ich hoffe für euch, dass es auch noch lange so bleibt.
Ich glaube auch, das Glück ist bei uns, dass zwischen Fans und Mannschaft, glaube ich, auch ein anderes Abhängigkeitsverhältnis herrscht bei Eintracht, und das ist so gewachsen irgendwie, und deswegen, ich glaube, also da müsste schon noch viel Wasser an Rhein entlang fließen, dass jemand dann sagt, nee, hier, komm, ihr macht das jetzt nicht mehr, wir wollen uns da professioneller aufstellen, das macht in Zukunft eine Agentur. Also das sehe ich bei der Eintracht einfach gar nicht, weil das passt einfach zur Entwicklung nicht. Und da bin ich auch ganz froh tatsächlich.
Ja, aber es ist nur ein Bobic-Nachfolger entfernt.
Ja,
ne?
Ich sag dir, man weiß nicht, was kommt, das ist wohl wahr, ja.
Ja. Genau. Was ich vorhin ansprechen wollte, ist mir jetzt wieder eingefallen, ist deutsche Teams in der Europa League außer die Eintracht. Es ist ja ein Jammer. Also es ist wirklich ein einziges Debakel. Letzter Verein, der im Finale war, war Werder Bremen. Und das war damals ja die legendäre Halbfinal-Papierkugel-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Doch, ja, ja, ja.
Es gab ja damals innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, 5-mal das Spiel HSV gegen Werder Bremen, weil die im DFB-Pokal Halbfinale, glaube ich, waren oder Viertelfinale, im UEFA-Cup Halbfinale waren und in der Bundesliga gespielt haben. Und beim UEFA-Cup-Rückspiel muss es gewesen sein, glaube ich, gab es diese Papierkugel auf dem Feld, die da im Endeffekt so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Werder ins Finale kam.
Genau.
Und damals auch, glaube ich, im Pokalfinale war. Also den HSV im Pokalfinale gab es nicht, das weiß ich. Und ja, dann gab es diese Nummer, der HSV-Choreo, auf der Ball versprungen ist und dafür gesorgt hat, dass Werder ein Tor gemacht hat. Aber ich.
Krass, ne?
Der HSV ist dann ausgeschieden, genau. Also ich straft mich Lügen, aber ich meine, so kriege ich es gerade noch zusammen. Das ist so die letzte Teilnahme eines deutschen Teams in einem Euroleague-Finale. Das war 2009, also ist auch schon jetzt ein Weilchen her.
Ja.
Und seither hat ja eigentlich immer, wenn du raten musst, wer gewonnen hat, sag einfach Atletico Madrid oder Sevilla und dann hast du schon zu 80% recht. ich glaube, Chelsea noch zweimal und Porto noch einmal. Damals hat Bremen gegen Donetsk verloren und das Jahr vorher hat Zenit gewonnen, die Bayern im Halbfinale rausgeschmissen haben. Das war das Jahr, als Bayern Ribéry und Toni und so gekauft hat und Klose, weil sie ja so schlecht in der Bundesliga waren und dann gedacht haben, naja, jetzt holen wir halt mal den UEFA-Cup wenigstens, ne? Den Cup der Verlierer.
Ja.
Und was war? Schön gegen Zenit am 1. Mai damals, das weiß ich noch, den Arsch voll gekriegt ohne Ende. Krass. Da hab ich ein, zwei kühle alkoholische Getränke gebraucht.
Das glaube ich, das muss man erstmal verdauen. Ja, manchmal ist halt auch so, das glaube ich auch, also man hat halt oft eine ganz andere Erwartungshaltung, wenn man Bayern-Fan ist, ja, ne, oder so, ne? Und dann ist auch so eine Niederlage nicht so gut verdaulich. Also ich habe jetzt aber auch, weil das ist bei uns zum Beispiel auch anders und das wird in 5-6 Jahren, wenn man mal 5-6 Jahre regelmäßig so dabei ist, auch anders sein, dass du so mit dem Dabeisein ist alles Prinzip dahin fährst und dich auch freust, wenn du verloren hast. Das wird mit Sicherheit, glaube ich, auch nachlassen. Also da kann man auch noch so behaupten, als Eintracht Frankfurt-Fan wäre man nicht so, aber doch. Das wird so kommen. Und noch finde ich das total schön, dass man das so hat, dass man sagt, ey, Hauptsache, und wenn wir von Mailand irgendwie 5-0 auf den Zack kriegen, Hauptsache, ich war im San Siro mit meiner Eintracht, das ist schon Sieg genug, ja. Das wird auch aufhören, wenn man sowas oft hat, ja.
Ja, man muss aber auch sagen, die Bayern haben damals ja ein Getafe, sagt der geneigte Spanier, glaube ich, dieses legendäre Spiel gehabt, wo es in der Verlängerung quasi schon 3-1 für Getafe stand. Mhm. Also ich war damals wirklich nach 90 Minuten auf dem Klo. Ich habe das in der Kneipe geguckt. Hat man damals noch so gemacht. Die Älteren werden sich erinnern.
Ja.
Und bin wirklich aufs Klo gegangen und habe mich da ein bisschen verschnackt auf dem Klo. Und kam zurück und es steht fucking 3-1 in der Verlängerung. Und dann hat ja Luca Toni noch in der 118. und 120. zwei Tore gemacht.
Hm.
Also es war völliger Irrsinn, dieses Spiel. Das war dann so klar, du gewinnst doch nicht so ein Spiel, du holst doch nicht in so einem Spiel noch zwei Tore in der letzten Minuten der Verlängerung auf, hast schon das 1-1, glaube ich, auch in der 89. gemacht, damit du dann im Halbfinale gegen Zenit St. Petersburg ausscheidest. Das ist doch, was ist denn das für ein Fußballgott, der so eine Geschichte schreibt, damit du dann irgendwie von St. Petersburg einen Arsch voll kriegst. Und dann wäre halt das Finale, wäre halt einfach in Manchester gewesen und gegen die Glasgow Rangers und das wäre einfach schön gewesen und das hat mir schon ein bisschen wehgetan.
Mhm.
Und damals war ja Zenit auch so ein bisschen das RB Leipzig des Ostblocks, wo halt einfach auch mit Ölmillionen dann. Man muss halt wirklich sagen, das war eine Truppe, die quasi nur aus Spielern aus der Ukraine bestand. Ne?
Mhm.
Also die haben aber einfach die Nationalmannschaft zusammengekauft gefühlt und Dick Advok hat als Trainer geholt. Die hatten Andrea Schar, also es war diese goldene Phase mit Aschawin, Timoschuk und so. Da haben viele dann woanders gespielt und die haben halt dann das Ding gewonnen. Und für mich hat das nicht gepasst, dass eine Mannschaft wie Zenit St. Petersburg, die hat keinen Europapokal zu gewinnen für mich. Ja. Also das war, weil ja auch vorher schon immer die Spanier gewonnen haben. Ja, und was ich eigentlich erzählen wollte, lange Rede, sehr kurzer Sinn.
Ja, mach mal.
Bayer Leverkusen ist für mich so der Inbegriff der Europa Cup Wurstigkeit.
Ja! Ja.
Also mir kommt es einfach vor, als ob Bayer Leverkusen immer das Saisonziel hat, in den Europapokal zu kommen. Mhm. Und dann aber, weil es in der Bundesliga so mittelmäßig läuft, den Europapokal total vernachlässigt, damit sie das Saisonziel Europapokal noch erreichen. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Die spielen dann irgendwann im Europapokal scheiße, damit sie in der Liga wirklich auf 100% spielen können.
Das passt so diese Analyse,
vor.
Ey, mega gut.
Damit sie diesen scheiß Pokal erreichen, indem sie dann das nächste Saison wieder ab dem Achtelfinale irgendwie total beschissen spielen. Also dann lass es doch gleich sein.
Ja, das ist auch so, das hat uns auch damals so aufgeregt. Ich weiß noch, wie wir dann da das Thema so ernst genommen haben mit Europa-Pokal und auch da uns geil präsentiert haben. Und dann siehst du noch so ein, zwei andere Clubs aus Deutschland, die, also ich sag mal, mehr können 11 Leute ja gar nicht auf dem Platz transportieren, dass sie gerade keinen Bock und keinen Kopf für dieses Turnier haben, oder? Also das finde ich wirklich richtig, richtig peinlich von der Außendarstellung her. Also
ja, und da komme ich mir doch schon als Nicht-Fan dieses Vereins verarscht vor,
voll,
dass ich mein Donnerstagabend Opfer für euch Affenköpf, dass ihr da irgendwie einfach jetzt so ein Rotzspiel hinlegt. Also da, ganz ehrlich, nee.
Richtig.
Da, nee, ihr habt, also ich muss doch als also genauso, was ich, also ich rieche mich nicht auf, aber Timo Werner zum Beispiel ist dieses Jahr ja schon zu Chelsea gewechselt, also letztes Jahr, als RB Leipzig im Halbfinale der Champions League war. Da ist der schon rüber zu Chelsea, hätte ich doch gesagt, Leute, ich komme gern zu euch, aber ich würde gern erst die Champions League gewinnen.
Ja.
Das sind so Sachen, das bricht mir ja das Herz.
Ja,
was
ist
denn das für Leute, also ich... Da würde ich ja den Wechsel platzen lassen, einfach nur, weil ich die Chance habe, in 2 Siegen, es war ja nochmal ohne Rückspiel sogar, in 2 Siegen bin ich Champions-League-Sieger, aber jetzt wechsle ich schon mal zu rüber. Also das ist für mich unbegreiflich,
vor allem,
wirklich.
Vor allem auch immer, wenn es ja dann so heißt, dass auch so dieses Champions-League-Thema oder so ist ja oft so ein Grund, irgendwo hinzuwechseln oder wo zu bleiben. Ja, oder irgendeine Vereinszugehörigkeit macht man ja gern davon abhängig. Und dann hast du das eigentlich schon mit deinem Verein und dann gehst du da weg oder was? Also... Nee,
ja, man muss ja bei der Champions League wirklich sagen, was die können, ist ja Image. Also die Champions League hat es wirklich geschafft, so dieses krasse, unfassbare Ding zu sein. So dieses diese Hymne, so doof, die irgendwie klingt, aber das ist ja gefühlt wie eine Nationalhymne für alle. Und Ronaldo singt die nicht aus Spaß mit, sondern ich glaube, der fühlt es wirklich. Und
schon was Besonderes.
Es ist ja so, das merkst du total gut bei der NBA, die haben ja immer ihre 1-2 Zugpferde, ja, von schon ganz früher mit Jordan und dann mit LeBron oder, du kennst es ja auch alle vom Namen her. Es sind immer diese 1-2 Überspieler, die so das Aushängeschild der kompletten Liga sind.
Ja.
Und das hat einfach die Champions League auch mit Messi und mit Ronaldo geschafft.
Auf jeden Fall.
Da Legenden zu erzeugen, die einfach diesen Wettbewerb sehr groß und glaubwürdig machen. Und deswegen finde ich es so schade, dass die Euroleague dann wiederum nur so der Wettbewerb ist, bei dem die ganzen Verlierer da dazukommen.
Ja, und so, das sollte anders geregelt sein, weil die Europa League ist auch geil, ja. Und dass die Champions League so ein Image hat, ist auch richtig so. Das muss einfach weiterhin was ganz Besonderes sein, damit zu spielen. Gerade vor allem in Zeiten, wo so, können wir jetzt ja nur hier in Deutschland von reden, weiß nicht, wie in anderen Ländern das so ist, aber wo so ein Thema Nationalmannschaft halt gerade einfach irgendwie nur peinlich ist. Also vielleicht ist es ja wieder eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ey, ganz ehrlich, wir hatten da gerade noch so richtig krass Bock drauf. Also da ist es dann einfach geil, wenn du da noch das Thema Champions League hast, was wirklich was Besonderes ist für die Fans ja auch. Ja.
Wollen wir mal einen kleinen Yogi-Schwenk machen zwischenrein? Bist du schon angerufen worden vom DFB?
Ich bin noch nicht, aber ich habe auch mein Handy immer lautlos, du. Ich möchte gar nicht. Aber also ganz krass fand ich gestern, und es ist ja natürlich auch völlig cool. Also das Fums hat ja dann auch irgendwie ein Zitat da gepostet zum Thema, es wäre ja auch gar nicht so, ne, also warum nicht auch eine Frau als Bundestrainerin? Dann habe ich mir das ganz kurz vorgestellt und dachte aber auch so, ne, in 300 Jahren doch nicht, ja. Aber ist ja eigentlich total blöd, so zu denken.
Hat ja sogar Kahn so ein bisschen in dieselbe Bresche geschlagen, dass einfach sehr seltsam ist, wie unreif der Fußball für weibliche Funktionäre ist. Ne?
Ja.
Wenn ich sehe, also da ist ja der FC Bayern tatsächlich sogar so ein bisschen Vorreiter mit Kathleen Krüger, die ja wirklich so die ganz starke Frau ist. Also das Wort starke Frau ist auch schon wieder so ein Fehlbegriff eigentlich. aber du weißt ja, was ich meine. Also ja. Die hat einfach, die managt einfach diesen ganzen Bums da, unfassbar. Hm. Und Respekt vor der ganzen Fußballwelt und die hat alles im Griff und ich habe irgendwie, die ist so unauffällig und das macht die so unfassbar gut.
Ja.
Gerade weil die so unauffällig ist.
Ich glaube, du darfst jetzt auch nicht erlauben, auffällig zu sein. Stell dir mal vor, ich würde so ein Amt ausüben. Dann käme ich so da an. Da kannst du nur verlieren in den Medien. Also das kannst du dir aus Imagegründen gar nicht antun.
Ja, und es ist einfach so dieses, dieses typische, weißt du, die, wenn die, die, wenn, wenn Lea Wagner irgendwas macht im, im Beruflichen, dann ist sie die Tochter von Schalke-Trainer Wagner.
Ja, ja.
Die ist dann nicht, weißt du, das würde ja keiner sagen, ihr Vater von TV-Moderatorin wird Schalke-Trainer. Nein, das ist dann maximal der Trauzeuge von Jürgen Klopp. Und das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Und ich meine, es gibt ja auch genug Fußballer-Ehen, bei denen die, die Frau beruflich erfolgreich ist und trotzdem eine Spielerfrau ist. Und dann heißt es aber andersrum niemals irgendwie Schauspielgatte Mats Hummels oder sowas. Also jetzt
wieder niemals.
Also das ist, ja. Und das, so ist es dann halt irgendwie, ich verstehe es nicht, warum der Fußball beim Thema Homosexualität so Probleme hat. Und also ich verstehe es, warum es so ist, aber ich finde es halt einfach unbegreiflich, warum es so ist.
Mm.
Und genauso ist es das Thema Frauen. Und egal, was du bei FUMS postest, du hast immer irgendwelche Mini-Pimmel in den in der Community, die die vielleicht auch sonst eigentlich ganz coole User sind, aber die müssen, die haben diesen unfassbaren Reflex, dann, wenn es, da muss ja wirklich schon nur irgendwie über 13 Banden sein. Und da wird auch völlig undifferenziert, oh, die Frauen im Fußball, Frauenfußball ist scheiße, die können da nichts und halt doch dein dummes Maul, dann, du musst doch nicht schauen. Eben, und wenn dir eine Kommentatorin nicht passt, dann stell einen Ton ab. Da gibt es ja genug Männer, die auch scheiße kommentieren.
Ich wollte es gerade sagen, wenn man es allein mal inhaltlich vergleicht, kann man es auch, glaube ich, nicht aufs Geschlecht runterbrechen. Aber ein bisschen ist es halt, ein, also ne, ich habe mich ja dabei, es sind nicht immer nur die Männer, die da ab während sich, also das sind die, die dann sich laut äußern, klar, aber erstmal so hoch, habe ich auch gedacht, als ich das gestern gelesen habe. Ich dachte so, hä, das ist ja völlig unvorstellbar. Und dann dachte ich mir, nee, ist nicht unvorstellbar. Wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Wäre ja sau cool, wenn es mal irgendwann passiert. Aber es ist einfach in den Köpfen nicht drin. Das,
man,
man muss sich da öffnen für,
Zwei Punkte halt. Auf der einen Seite, es ist halt auch keine Frau da, die hoch trainiert. Ne? Das muss man wirklich sagen. Es gibt nicht die eine Frau. Es gab ja jetzt So im Endeffekt so ein Feldversuch mit, ich glaube, Wippenhorst heißt sie, die Regionalliga, glaube ich, trainiert hat und aber auch relativ schnell wieder ging. Woran es lag, weiß ich aber auch nicht. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es so sich selber ins Knie schießt, dass gar keine Frau irgendwie irgendwas anstrebt nach oben hin. Weil sie das Gefühl hat, es ist halt einfach auch wahrscheinlich 50 Mal steiniger wie für einen Mann.
Oh,
und ich glaube, das ist durchaus sehr viel, also ich sehe es ja schon allein, wenn ich irgendwie mit diversen Frauen über Fußball spreche, wie viel Ahnung da einfach viele haben. Es gibt sehr viele Frauen, die sehr viel Ahnung von Fußball haben und ich habe aber immer das Gefühl, die werden dann auch in den Medien so ein bisschen als die hübschen Dinger im Hintergrund hingestellt, die halt irgendwelche Tweets vorlesen. Aber eigentlich könntest du mit denen taktisch über jeden Scheiß sprechen. Und das finde ich wirklich,
ich kenne auch zwei Mädels, die stellen taktisch, mit ihrem taktischen Verstand, was die von Fußball so wissen, echt ganz viele Jungs, die ich kenne und die sich das Thema auf die Fahne schreiben, echt in Schatten. Also Grüße gehen raus an Jana und Katha.
Ja,
die
ich
sind,
weiß auch
echt ganz schön fit. Ja,
da gibt es ja echt viele an. Ich weiß, dass Ann-Sophie Kimmel auch super viel Ahnung von Fußball hat. Also wirklich richtig, richtig viel, dass da Leute anrufen und fragen, kannst du mir mal ein paar Taktikhinweise geben zu dem Spiel? Ich muss es kommentieren.
Wahnsinn, ne?
Und das ist wirklich, also.
Ja, aber du, in einer Zeit, wo dann so eine Frau, die in dem Bereich was macht, trotzdem auch noch irgendwie top aussehen muss und am besten ganz, ganz bequem sein muss. Und ja, ne, das ist einfach, wir sind da noch, leider glaube ich, noch lange, lange weit von entfernt, dass da wirklich.
Du, dieses gut aussehen, und Ahnung haben, das fällt ja mir schon schwer und ich bin ein Mann. Also.
Siehst du mal, ne?
Nein, aber lass uns mal diesen Sidestep beenden und tatsächlich mal gerne eine Folge mit der Überschrift Frauen im Fußball machen.
Oh,
da habe ich jetzt richtig, Bock drauf gekriegt und zurück
vor allem kann
zu,
man dann mal ein paar Credits auch wirklich mal geben und nennen und wer da was reißt eigentlich und wie sich das alles so entwickelt hat. Und ne, das fände ich echt ein schönes Thema.
Ja. Zurück zum UEFA Cup.
Hast du irgendwie auch Das würde mich mal interessieren, jetzt mal abgesehen von Bayern Sachen gesehen, weil du gesagt hast, das würde ich mir gerne angucken oder in der Stadt musste ich unbedingt mal ein Spiel sehen oder vielleicht aus beruflichen Gründen irgendeine Überraschung erlebt.
Ich habe tatsächlich sehr wenig Auswärtsspiele gesehen, leider im Europapokal und das hat sich nie so ergeben irgendwie. Lang war es mir auch einfach zu teuer, weil ich auch wirklich, ja, ich war ja sehr lange Schüler beziehungsweise Umschüler. Ich habe wirklich sehr, sehr lange kein Geld oder wenig Geld verdient und da war es mir auch einfach nie möglich, das so zu erleben. Und danach ging es relativ schnell in Richtung Familienplanung und dann, ja, wenn mal ein Baby da ist, dann überlegst du schon, ob du jetzt irgendwie 800 Euro in eine 3-Tage-Fahrt nach, was weiß ich, wohin investierst oder ob du halt dann mit der Familie ein langes Wochenende in Garmisch machst oder so. Richtig. Also es hat sich bei mir selten ergeben und das finde ich ein bisschen schade. Ich habe immer noch diesen Lebenstraum, mal ein Champions-League-Finale live zu sehen vor Ort. fand jetzt auch diesen Modus im Rahmen der Pandemie mit den Viertelfinale, Halbfinale, Finale in einer Woche ohne Rückspiel. Unfassbar gut eigentlich. Das ist für mich so ein Ding, wo du ein riesen Fanfest draus machen kannst eigentlich. Ja, was so ein bisschen so das olympische Dorfcharakter vielleicht kriegen könnte, dass irgendwie Fans von, natürlich kann es auch sein, dass sie sich einfach alle gegenseitig die Schnauze einhauen würden. Aber,
möglicherweise, ja.
Ja, aber das kannst du ja auch ein bisschen trennen, ne, dass du sagst hier, ich meine, wenn du in London so ein Ding machst, das könntest du schon ein bisschen getrennt halten. Und wenn sich zwei Teams aufs Maul geben, dann natürlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich...
Für viele macht es die Reise halt auch erst interessant, ne? Dass man sich
aufs Maul zu hauen.
Ja, natürlich.
Aber die kommen ja so oder so, ne? Also eben. Aber ich fand die Idee, dieses eine Woche und Winner takes it all Ding, fand ich richtig, richtig spannend. Und das wäre was, wo ich gerne mal mitmachen würde. Mal vielleicht auch beruflich 5-6 Tage in irgendwo so diese olympische Dorfcharakter gefühlt und das mal mitmachen, diese ganzen K.O.-Spiele. Und da träume ich so ein bisschen von. Aber, rückblickend muss ich sagen, am schönsten waren die Zeiten, als es irgendwie einfach bei RAN Sat.1 am Donnerstagabend UEFA-Cup-Spiele gab, egal wer, so als der KSC, noch Valencia 7-1 weggebügelt hat. Das waren so, ich wusste als Kind, du hast ja gar keine Kicker-App gehabt oder sowas. Und da hast du dann meistens auf Verdacht oder im Videotext geguckt, wann kommt denn jetzt was? Wie ging denn überhaupt das Hinspiel aus? Hast du eine Viertelstunde geguckt, wusstest gar nicht, wie die jetzt spielen müssen, damit sie weiterkommen. Hast dann irgendwann gehofft, dass der Reporter mal irgendwas sagt vom Hinspiel. und also gab es schon echt tolle, ich meine, es gab echt richtig, richtig tolle Runs von Underdog-Teams, so wie Eintracht halt, der im Halbfinale war, gab es damals auch immer mal wieder. Und das war eigentlich auch größer als der BVB kommt mal ins Finale gegen Juve oder so, das war auch cool. Aber richtig cool waren der KSC, die Eintracht auch, hat ja auch damals noch so eine Phase gehabt. Man kann sich's ja kaum vorstellen, aber wusstest du, dass im Jahr, als die Eintracht den UEFA Cup gewonnen hat, 4 deutsche Teams im Halbfinale waren?
Nee.
Ja, das ist ja quasi.
1980, ey.
Ja, das war ja quasi ein DFB-Pokal.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich voll krass, ne?
Und du weißt ja wahrscheinlich, dass die gegen Gladbach gewonnen haben im Finale, also nach einem 3-2 dann 1-0 das Rückspiel gewonnen haben.
Ja.
Weißt du, gegen wen das Halbfinale ging?
Nein.
Gegen den glorreichen FC Bayern.
Ernsthaft? Ui! Weißt du, was mich da jetzt aber mal interessieren würde? Also wenn jetzt heute so Europapokal wäre und es wird gelost und du hast da irgendwie mehrere deutsche Teams, gegen die du spielen musst, ich wäre sau angepisst. Ich würde dann so denken, Alter, jetzt im Ernst, jetzt machen wir Europapokal und spielen halt gegen dieselben Pappnasen wie auch in der Liga.
Ja.
Würde mich interessieren, ob jetzt zum Beispiel mein Papa in den 80ern das genauso gesehen hat oder ob es halt trotzdem einfach geil war, Europacup und wir gewinnen den, oder ob das Ganze sowieso noch gar nicht so den Stellenwert hatte wie heute. Das würde mich echt mal interessieren.
Also ich sag dir jetzt mal, wer damals noch im Viertelfinale war.
Ja.
Es gab 5 deutsche Teams im Viertelfinale. Damals waren, glaube ich, 5 dabei, weil im Vorjahr, glaube ich, auch Gladbach den UEFA Cup gewonnen hat. Also, da müsste ich jetzt wirklich lügen. Es war dabei Stuttgart, die Eintracht, Bayern, Gladbach und Lautern.
Krass.
Und der AS Saint-Étienne und Lokomotive Sofia und TJ Brühl. So, und dann frage ich mich dann schon, ob TJ Brovka Brühn die bessere Alternative gewesen wäre zu VfB Stuttgart oder zu Bayern München. Das ist die Frage.
Ja,
wenn natürlich da Real Madrid und was weiß ich, wer dabei sind, dann können wir reden. Aber oder Inter, was weiß ich, aber die waren ja damals.
Trotzdem ja. Einfach ein bisschen zielverfehlt, so, ne? Wenn du spielst so Oberpokal hast, nur Deutsche.
Aber damals, gut. Als Bayern gegen Dortmund im Finale war, haben irgendwie auch mich alle zugetextet von wegen, ja, aber wenn die jetzt das gewinnen, das wird ja immer nur so ein gefühlter DFB-Pokalsieg sein und mhm. das wird sich ja gar nicht anfühlen wie, warum? Also es ja. ist mir doch, glaubst du, Real Madrid gibt irgendeinen Scheiß drauf, dass sie gegen Atletico Madrid das Champions-League-Finale gewonnen haben?
Ja, das stimmt.
Ist das eine Ortsmeisterschaft oder was? Ja, also ist genau. Das jetzt eine Dorfmeisterschaft? Ja, also mir war das doch als Fan, im Gegenteil, diese Rivalität mit Dortmund, die damals ja sehr groß war, hat es doch nochmal besonders gemacht. Irgendwie dann auch so gefühlt dem, ich bin ja überhaupt nicht so, dass ich ein schlechter Gewinner bin und sage, haha, ihr habt verloren. Aber diese Rivalität, dass Dortmund dann eben auch nicht gewinnt, wenn Bayern gewinnt, dann, also das war doch was ganz Besonderes. Und so wie es jetzt auch hieß, ja, wenn da irgendwie Geisterspiel Champions League, also sorry, dieses Sextuppel, das die Bayern jetzt gewonnen haben, da wird doch keiner in 10 Jahren sagen, damals, es war aber während der Pandemie dann irgendwie auch nichts Tolles, weil da waren ja gar keine Fans im Stadion.
Nee,
und
jeder wird
in 10 Jahren sagen, damals unglaublich 6 Titel gewonnen. Und deswegen, ich finde es dann immer so ein bisschen so sinnlos verklärend. Ich kann natürlich die Intention verstehen, zu sagen, jetzt spielst du Europa und musst aber irgendwie 15 Kilometer über den Rhein rüberfahren, ja, von Leverkusen nach Gladbach.
Es kommt einfach drauf an, aus was für einer Sicht du da drauf guckst. Wenn du aus Fansicht da drauf guckst, dann bist du natürlich dann enttäuscht. Wenn du aber halt einfach die Vereinsbilanz siehst und auch Gelder siehst, die das Ganze mit sich bringen und Perspektiven, dann ist es natürlich komplett unerheblich mehr. Klar.
Ja. Ja, und ich meine, guck mal, DFB-Pokal ist ja auch so.
Ja.
Du willst in der ersten Runde als Amateur ja immer Bayern, Dortmund, Frankfurt so ein Team haben, ja. Und aber wenn dann halt irgendein Drittligist kommt, den du schlagen kannst und du schlägst ihn auch noch, dann beschwerst du dich doch auch nicht, ne? Ich kann die Enttäuschung dann schon verstehen, wenn du irgendwie ja dann gegen Uerdingen spielst statt gegen Bayern. Aber am Ende des Tages hast du halt trotzdem DFB-Pokal gespielt. Und ich glaube, dann das nimmt dir halt auch als Fünftligist dann keiner mehr zu sagen, ich habe mal eine Runde DFB-Pokal mitgespielt.
Ja.
Natürlich ist Bayern geiler oder Dortmund da zu kriegen, aber ja, ist halt auch kein Wunsch.
Aber ist dir mal was aufgefallen? Uerdingen muss jetzt auch seit der Name so geläufig ist, immer herhalten. Also dieses Beispiel, ne?
Ja, tut mir auch ein bisschen leid.
Habe ich früher nie gehört, das Wort, so, ne? Aber es ist jetzt immer das geläufige Beispiel.
Gab ja tatsächlich, da noch ein bisschen History mit dir zu machen, auch Bayer-Uerdingen damals, das dann geweckt. Und die waren auch gar nicht so schlecht. Da haben die Funkels gespielt zum Beispiel. Der Friedhelm und der Wolfram. Und die waren wirklich auch teilweise in Europa unterwegs. Da gab es auch eine sehr legendäre Europapokalnacht gegen Dresden, meines Wissens, wo sie auch das Hinspiel schon verloren hatten und dann zurücklagen und dann, glaube ich, noch 7-1 gewonnen haben. Das hat mir, hat mir Ansgar Brinkmann tatsächlich erzählt, der damals als
Alter, Thomas, was ist mit deinem Gehirn los?
Als Nachwuchsspieler von Uerdingen. Das muss ich jetzt schnell googeln, wie es ausgegangen ist. Als Nachwuchsspieler von Uerdingen im Stadion war und hat gesagt, da sind alle heimgegangen in der Halbzeit, weil wir mussten am nächsten Früh wieder trainieren und hat keiner Bock gehabt, da noch in der Kelle zu stehen. Und dann haben wir irgendwie dann teilweise zu Hause mitgekriegt. Das Wunder von der Grotenburg heißt es, wie das hier bei Wikipedia genannt hat, einen eigenen Eintrag.
Ach Gott.
1986, Hinspiel 1-3, Hinspiel 2-0 verloren. Und das Rückspiel nach 1-3, also stand 1-5 zur Pause quasi. Und dann haben sie noch 7-3 gewonnen, 6 Tore in der zweiten Halbzeit. Wolfgang Funkel, Rudi Bommer hat mitgespielt. Ralf Minge kennt man auch heute noch ein bisschen. Also es war wirklich eine ganz, ganz, ganz coole Truppe damals. Und die wurde jetzt dann irgendwie so ein bisschen zum, ja. Wir haben zwei, drei ganz schöne Texte auf Gastbeiträge auf FUMS bei den Uerdingen, da kann gerne auch jeder mal reingucken, die sich ganz gut lesen und das Chaos ganz schön zusammenfassen. Was haben wir noch, Europapokal? Ich möchte gerne über den K.O., über diesen Auswärtstore zählen, Doppeltmodus spielen reden.
Ja.
Sorry.
Seit wann gibt's das, ja?
Das gibt's, glaube ich, schon sehr lange und ich finde es nicht gut. Ich möchte das abschaffen. Das nimmt irgendwie viel Magic und ich kann die Intention verstehen, zu sagen, nicht dauernd Verlängerung spielen, weil wirklich ja sehr, sehr viele Verlängerungen ausgeschlossen werden durch dieses Ding.
Ja.
Und es wertet natürlich auch irgendwie alles auf, was du auswärts machst. Also dieses nicht nur hinten reinstellen, sondern auch ein Tor schießen wollen. Aber ich finde es immer so schade, wenn dann irgendwie nach 0-0 und 1-1 jemand weiterkommt, der 1-1 daheim gespielt hat. So.
Ja, ja. Das ist einfach auch, das macht das Ganze so ein bisschen weniger Magic irgendwie, ne? Ja. Und ja.
Mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass man die Auswärtstorregel bei 2 Unentschieden aussetzt.
Ah, ja, dann hätten wir aber auch da, glaube ich, schon von negativ profitiert, aber ja.
Das ist halt wie mit dem VAR, ne? Also manchmal holt er dir halt einen Punkt, manchmal rettet er dir was.
Ich enthalte mich da auch manchmal ganz gern zum Thema, weil, ne, wenn ich das dann so wieder sehe, wie es bei uns schon gelaufen ist. Ja, aber also ich kann da auch nur sagen, ey, ne, ich hatte immer eine 5 in Mathe und manchmal ist es einfach richtig scheiße, wenn du da im Stadion stehst, bist total aufgeregt, dein Verein spielt gerade irgendwie hier so und da und dann musst du da rechnen und dann frage ich da meinen Freund, der weiß es dann manchmal vor lauter Aufregung auch nicht auf Anhieb und dann ruft irgendwer aus der dritten Reihe hinter dir, nee, Dona, das ist doch jetzt so und so und überhaupt, ich hasse das. Ich hasse das wirklich mit diesen Auswärtstoren. Also ich wäre da dabei, wenn du eine Petition startest, ich unterzeichne das. Muss ich mir das abschaffen.
Ja. Ja, und den VAR in Europa, da über den kann man auch natürlich sprechen. Ob BVB-Fans über Getafe heute so sprechen würden, wie sie sprechen, wenn es den damals schon gegeben hätte.
Ja.
Fand ich auch spannend, dass es teilweise in der Europa League noch keinen gab. Da habt ihr, glaube ich, auch damals ein bisschen profitiert von, weil ihr gegen Benfica da ein Abseitstor, 5 Meter Abseitstor gemacht habt.
Da habe ich nämlich noch gedacht, ach Gott, wird das jetzt nochmal angeguckt? Und irgendwie meinte dann auch so, nee, wird nicht nochmal angeguckt, das gibt's hier nicht. Und ich so, okay, gut.
Wenn ich Ralf Rangnick mit dem Handy aufs Feld rennt gleich, dann wird das nicht mehr angeguckt. Ja. Und das ist aber auch so spannend, dass halt dass dann halt auch ein DFB-Pokal ja auch erst ab Viertelfinale und so, wo ich sage, boah, das ist aber irgendwie auch schon wieder komisch. Die eine Runde kommst du wegen einer Fehlentscheidung weiter und die andere scheidest du aus, weil irgendwie die Kniescheibe von deinem Stürmer im Abseits war. Auch da.
Ja, manchmal, ey, da
würde ich mir auch ein bisschen mehr Einheit wünschen. Unabhängig davon, dass vielleicht einfach auch mal alle lernen sollten, diesen VAR ordentlich einzusetzen.
Ja, also, das wäre auch schon eine Idee, oder?
Auch
weil eigentlich ist
das
ja prinzipiell eine ganz geile Sache, vielleicht, aber in der Umsetzung hapert es dann doch.
Absolut. Ja.
Wusstest du, dass ich habe mal ein Champions League Spiel gesehen, aber frag mich nicht, in was für einem Jahr das war, es war irgendwann in den vergangenen 11 Jahren, in Bayern, ich glaube das war gegen Lazio Rom gewesen sein, auf jeden Fall, ja doch, es müsste Lazio gewesen sein, da waren wir nämlich dann ganz oben unterm Dach gehockt und dann dachte ich mir, da kam ich mir wirklich vor wie eine kleine Ameise. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie erschlagend euer Stadion sein kann irgendwie. Weil irgendwie, man war sehr weit weg, obwohl man eigentlich im Stadion war.
Es ist schon auch ein schönes Stadion, gell? Ich glaube, wenn du da, also ich kenne es ja von den Europapokalabenden und ich glaube tatsächlich, wenn du die Eintracht-Fans in dieses Stadion packen würdest für ein Bundesligaspiel, da wäre da auch brutal Lärm drin, weil es von der Akustik schon auch viel hergibt. Und ich, wie gesagt, ich kenne es von Europapokalspielen, da geht schon auch was. Es ist schon auch schon eine geile Hütte.
Ja.
Wenn du einen Wunschgegner hättest, oder nehmen wir mal an, die Eintracht kommt jetzt in die Champions League, bastel dir doch mal deine Gruppe zusammen aus einem krassen Team, einem Nicht-Top-Liga-Team und einem wirklich ganz kleinen Team, das du gern hättest, wo du sagen würdest, da würde ich gerne mal hin.
Ach Gott.
Oder sag einfach mal, einen großen wird mir jetzt auch schon reichen.
Ja gut, dann Manchester, weil...
City also, oder United? United.
United, ja. Auf jeden Fall was aus. Gerne auch noch ein anderer Verein aus England. Vielleicht noch irgendwie. Ja, wobei, gibt es Underdogs aus England, die da mit reinkommen? Wahrscheinlich nicht, nee.
Naja, gut, Leicester ist halt dann so der
das, ja. Ne? Stimmt, ja. Genau.
Das heißt Underdog,
weil ich liebe einfach England und da Spiele zu sehen. Das, ach Gott, ey. Also ich muss mit meiner Eintracht mal ein Spiel in England sehen. Das ist ganz klar.
Das finde ich ganz gut als Ansatz.
Dann auf jeden Fall was in Spanien. Ja.
Und grundsätzlich ist, glaube ich, ganz geil mal irgendwie die Glasgow Rangers haben jetzt die Meisterschaft gewonnen.
Oh ja.
So in Schottland mal bei den Rangers. Also da würde ich mir jetzt auch mal ein Auswärtsspiel angucken tatsächlich.
Was aber auch richtig schön ist, wenn du halt wohin fährst, wo es dann so, also so ein bisschen fernab von dem großen Massen-Mainstream. Also ich weiß noch, mein Papa, die hatten da echt eine magische Zeit, als sie dann nach Kopenhagen, also Brøndby, gefahren waren, ja. Und Freunde von mir, die fanden es in Zypern jetzt halt auch mega gut. Es war Europa-Cup alles, ne? Aber so wohin oder Vaduz oder wie auch immer, ne? Wenn du so wohin fährst, wo's, dann kannst du vielleicht noch ein paar Tage bleiben und siehst halt einfach mal so eine ganz andere. Vielleicht da auch Ostblock ist natürlich auch, ich war in Prag letztes Jahr eine Woche, nee, vorletztes Jahr. Letztes Jahr war ja Corona, da waren wir ja eigentlich nirgends. Und da habe ich auch gedacht, Alter, hier so ist Fußball auch noch sehr rau und echt.
Ja. Ja. Apropos Vaduz, ich habe jahrelang einen Spieler vom FC Vaduz gekannt, den Markus Neumeier, der lustigerweise in der Jugend bei Barcelona gespielt hat und der Patenonkel von seinem Kind ist Gerard Piqué, was Shakira zur Patentante macht.
Ja.
Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
Angerissen, du hast es mir erzählt, ja.
Oder mal angedeutet, was ich irgendwie super süß finde, dass einfach jemand hier in der Nähe herkommt, wo das Kind, das hier, also ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, vielleicht 10, 12, keine Ahnung.
Oh, wo
einfach Shakira die Patentante ist. Da gehst du da auf die Realschule Bessebach, weißt du, und dann erzählst du, ja, meine Patentante ist übrigens Shakira. Ja, komm, halt's Maul. Also, glaubt dir halt keiner, ne?
Glaubt dir keine
und
Frau.
Der hat in Vaduz gespielt und auch sehr gut gespielt. Und die spielen in der Schweizer Liga mit, aber spielen Liechtensteiner Pokal. Das heißt, die sind natürlich Seriensieger im Liechtensteiner Pokal und dürfen deswegen dann auch jedes Mal Europa League Quali spielen. Und die waren immer so, die sind dann auch ganz bitter. Ich habe das ja mitverfolgt, weil eben regional und sowas. Und ich habe ja beim regionalen Medienhaus gearbeitet. Und dann war es immer so spannend, schaffen sie es dieses Mal? Und das war so tragisch, weil sie dann mal in der letzten Quali-Runde mit 0-0-1-1 raus sind und so. Und das fand ich so schade, dass dann so ein Verein es dann nicht ganz geschafft hat. Die haben zweite Liga gespielt in der Schweiz teilweise, aber haben fast die Europa League erreicht. Das war doch sehr witzig. Und das noch als kleiner Schwank nebenbei. In Kopenhagen hat Bayern mal, das kann ich mich auch noch sehr lebhaft erinnern, 6-2 verloren, die Bayern.
Ui, was ist los?
Gegen Kopenhagen.
Daran, gell, ne, wenn man nicht so oft Niederlagen kassiert, dann erinnert man sich an die dann auch noch, ne? Das ist
Aber da muss man auch sagen, es gibt eine Doku auf YouTube, die ich die Woche entdeckt habe, über Bayern im Jahr 1992, glaube ich. Und das war auch die Saison. Also es ist wirklich unfassbar. Also natürlich, wenn du jetzt von damals 30 Jahre in die 60er zurückblickst, dann wirst du auch sagen, hättest du damals schon gesagt, Wahnsinn, was alles passiert ist. Autogrammkarten mit Sponsoren auf dem Trikot und dann, das sind ja wirklich 50 Leute am Trainingsgelände. Also das aber, und heute sind halt einfach 5000 da gefühlt, weißt du, es ist so. Also es ist ja so ein Rückschaufehler zu sagen, es hat sich jetzt erst alles entwickelt, aber es ist schon unfassbar, was da passiert ist in der Zeit. Und damals hat aber Bayern auch so, also dass Bayern damals hätte Bayern wirklich abstürzen können und bis heute weg sein können. Da war einfach Søren Lørby Trainer. Die haben dann Leute geholt wie Adolfo Valencia. Also sie haben wirklich ganz, ganz schlechte und seltsame Transfers getätigt. Hoeneß wollte damals unbedingt Brasilianer kaufen, hat aber nichts gehabt außer einer Videokassette, die irgendein Scout mit seinem Handy da mit irgendeiner Kamera gefilmt hat. Und es ist völliger Wahnsinn, dass der FC Bayern damals nicht ins Niemandsland verschwunden ist. Das noch an der Geschichte. Und ich erinnere mich daran, dass Bayern mal gegen Norwich City ausgeschieden ist im UEFA Cup. Und da habe ich das waren die Kanarienvögel. Das sind so heute grün und gelb waren die Trikots.
Schön.
Ich habe dann so einen Block gehabt. Kennst du diese Blöcke für den Kunstunterricht, wo so ein Doppel-A4-Seite drin sind, in ganz weiß?
Nee.
Kennst du die noch? Ist egal. Auf jeden Fall war da immer dann so auf dem Deckblatt so ein Motiv drauf. Und bei mir war es ausgerechnet so ein scheiß Kanarienvogel. Da habe ich dann damals im Unterricht am nächsten Tag diesen Block kaputt gerissen, weil ich immer noch so frustriert war.
Ja, das finde ich auch so geil. Also ich hatte halt auch immer so Bayern-Fans da bei mir in der Klasse. Natürlich, ne? Ich glaube, in Deutschland geht kein Kind durch die Schule, ohne dass es Bayern-Fans in der Klasse hat. So eine Theorie von mir. Und wie gefrustet die dann manchmal an so einem random Donnerstagmorgen waren. Und du wusstest erst so, ne, als gar nicht warum. Weil, ne, mit 12, 13 hast du jetzt ja nicht verfolgt, hatte ich mit Achenkrachen Fernseher bei mir im Zimmer und ich glaube, da war dann auch die erste Staffel Big Brother irgendwie spannender, als zu gucken, ob gerade irgendwie Bayern München spielt, aber spätestens am nächsten Tag wusste ich dann, dass die gespielt haben.
Haben sich die Eltern getrennt, was ist da passiert? Nein, die Bayern haben mal wieder im Europapokal verkackt.
Ich finde es so geil, also so ein heranwachsender, pubertärer Junge, der kann dann auch echt mit seinem Frust nicht umgehen, glaube ich. Also das ist ganz witzig, wo sich das dann da so ein Ventil sucht, so im Unterricht, wie du sagst, so ein Heft kaputt reißen oder ganz, ganz dünnhäutig reagieren, wenn man einen Spruch macht oder so. Oh Gott. Ja, ganz süß.
Ja. Wir könnten noch ewig reden, merke ich gerade.
Auf jeden Fall. Ja.
Ich habe ja auch noch, ich habe echt noch so viele Notizen gemacht und wir haben ja auch noch ein schönes Thema mit dem Thema Frauen im Fußball aufgegraben, glaube ich. Ja. Ich möchte nochmal an der Stelle liebe Grüße nach Düdelingen schicken. Danke nochmal für alles, was ihr geleistet habt. Wir haben noch gar nicht über diese ganz großen Spiele gesprochen, wie Barca gegen Paris oder Liverpool gegen Barca, dieses 4:0 nach dem 3:0 Hinspiel. Es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Einzelspiele, die sich, glaube ich, die mal eigentlich, was wir echt mal machen könnten, wenn es ein Spiel bei YouTube gibt, einfach mal dieses Spiel live angucken und drüber sprechen.
Und dann, und die Leute können es ja dann auch
anmachen.
Die
Leute können es dann re-live angucken. Also
genau, das ist eigentlich eine geile Idee. Ja.
Da könnt ihr gerne uns Vorschläge schicken, welches Spiel wir da angucken sollen.
Ja.
Wie gesagt, im Idealfall gibt es es bei YouTube. Und ansonsten, ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen hier.
Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir wieder auf den Deckel hier von unseren Kollegen. 1:08 ist ja auch eigentlich immer unsere gute Uhrzeit, die haben wir immer.
1:11 ist ja so momentan.
Eigentlich 1:11, wollen wir noch 2 Minuten hier? Nee, Quatsch. Aber was mir noch so kam, ich habe, aber klar, es ging jetzt ja auch vor allem um diese Pokaldinger, weil sonst finde ich halt auch das Thema Fußball im Ausland ganz spannend, was man sich halt auch so angucken kann. Aber da würde ich auch eine extra Folge draus machen und eventuell auch mal so einen richtigen Groundhopper mal einladen in die
sehr,
Folge,
sehr
als
gerne,
Gast erzählt. Weil, also ich eine Sache, von der, glaube ich, jeder träumt, der so ein bisschen sich auch für dieses Fankultur-Ding interessiert, ist natürlich halt irgendwie das Belgrader Derby. Und wenn du da mit jemandem sprechen kannst, der es halt schon gesehen hat, das ist einfach geil. Also da habe ich dann 3 Millionen Fragen und will genau wissen, wie es sich angefühlt hat, ob man Angst gehabt hat und so weiter. Also so Sachen sind schon spannend. Ja.
Ja, ja, finde ich sehr schön. Und ich genau, das ist ja das, was ich noch nie so erlebt habe. Und wo ich wirklich sehr gerne Geschichten mir anhöre, was da alles drin dahinter steckt und was man alles erlebt. Nicht unbedingt immer positiv auch nur. Ich glaube, also da hört man ja auch immer wieder Geschichten, dass da auch teilweise die Polizei im Ausland den Gastfan, ich sag mal, nicht auf Rosen bettet, sondern dass das Rot in den Klamotten eher von Blut als von Rosen kommt. Also da habe ich auch schon ganz schlimme Geschichten gehört, aber auch schon tolle Geschichten.
Und einfach, was ich ganz spannend finde und was jetzt heute auch ein bisschen kurz kam, was Fans auf sich nehmen. Also das sollten wir echt auch mal noch beleuchten, weil ich kenne da auch eine Geschichte von Schalke, die irgendwo, ich glaube in Russland oder wo, gespielt haben. Oder, ne, lass es vielleicht auch nicht Russland. Aber was die da auf sich genommen haben und dann Flüge, dann mit Bussen im Inland. Und da hat auch der Verein, glaube ich, dann auch noch irgendwie, weil da Sachen ausgefallen waren, irgendwas war da. Ich glaube, wegen Schneesturm und so weiter. Das hat, wie gesagt, der eine Kumpel, der auch den Bratwurst-Test gemacht hat, die Tabelle führt, der kann da genau erzählen, weil er war da dabei. Da hat nämlich dann, Schalke hat dann, glaube ich, noch Busse organisiert, dass die Leute da irgendwie überhaupt von A nach B kommen im Land. Ich glaube, das war wetterbedingt alles. Ganz crazy, was da Leute erleben und auf sich nehmen. Ne?
Was mir an der Stelle auch wieder gerade klar wird, dass Schalke mal den vor gar nicht allzu langer Zeit den UEFA Cup gewonnen hat. Und das war nämlich, also diese ganze Eurofighter-Geschichte, allein, dass wir über sowas noch nicht gesprochen haben, ist ja eigentlich auch völliger Wahnsinn, weil das war wirklich, also ich habe das ja alles auch sehr live miterlebt. Das war schon eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Ja.
Da werden wir auf jeden Fall mal noch eine Fortsetzung draus machen. Und ihr da draußen, ihr dürft uns gerne auch noch die eine oder andere Anekdote schicken oder Fragen dazu oder Sachen, wo ihr sagt, hey, redet doch mal darüber oder was ist denn mit der Regel und sonst wie. Gerne schicken, dann bereiten wir das gerne auch noch mal vor.
Ja, final noch von mir, liebe Grüße nach Italien. Ihr habt mir ganz viele beschissene Europapokalabende mit eurem Drecks-Verteidigungskonterfußball. Inzaghi schießt irgendwie einen rein, bereitet. Dafür hasse ich euch bis heute und gönne euch gar nichts. Und liebe Grüße an Bunkung Cha, der mit Leverkusen und mit der Eintracht den UEFA Cup gewonnen hat. Der Papa von Duri übrigens. Ne?
Genau.
Du
genau.
Ja.
Und ich habe jetzt wahrscheinlich den Rest vom Tag den Duri Cha Ohrwurm.
Torgefahr. Duri Cha Torgefahr.
Ich singe das jetzt nicht. Ist egal. Okay. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut wieder. Es war schön.
Ciao.
Ciao, ciao.